Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur von diesem Tage. Wir wollen gleich wissen, warum eine junge deutsch-jüdische Schriftstellerin die Petition prominenter Kulturinstitutionen in Sachen BDS-Bewegung radikal ablehnt. Da waren ja von Goethe-Institut bis Humboldt-Forum viele dabei, die gesagt haben, die Komplettablehnung von BDS schränke die Meinungsfreiheit ein. Dann hören wir, was Ute Lemper in der Weihnachtszeit heilig ist und welche Musik der Protestbewegung in Belarus Kraft gibt. Ein paar Tage her zieht aber immer weiter Kreise. Große deutsche Kulturinstitutionen, Goethe-Institut, Humboldt-Forum, Bundeskulturstiftung, Kampnagel, Deutsches Theater Berlin, viele weitere mehr, sind der Meinung, der Antisemitismusvorwurf werde in der Debatte um die Israel-Boykottbewegung BDS zu schnell gezogen. Wichtige Stimmen würden, Zitat, beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt. Und deswegen ist da auch eine Initiative gestartet worden, die den Bundestagsbeschluss vom Mai 2019 kritisiert, in dem wiederum, Zitat, aus diesem Bundestagsbeschluss Länder, Städte und Gemeinden dazu aufgefordert werden, keine Projekte zu fördern, die die BDS-Bewegung aktiv unterstützen. Deswegen gibt es jetzt also diese Initiative Grundgesetz 5.3 Weltoffenheit, die hat inzwischen tausende Unterschriften und wurde eben initiiert von diesen großen deutschen Kulturinstitutionen. Und Unterstützung kommt auch von dem israelischen Politikwissenschaftler Moshe Zimmermann. Den haben wir kürzlich auf den Antisemitismusbegriff angesprochen.
Die Definition, die man heute benutzt, ist unklar. Und das ist die Absicht der israelischen Politik. Und so auch kommt der Druck von der israelischen Politik auf Deutschland. Die Absicht der israelischen Politik ist, alles zu diskreditieren, was Kritik an die israelische Regierung und an die israelische Politik bedeutet.
Das Gesamtgespräch mit Moshe Zimmermann finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt frage ich die deutsch-jüdische Schriftstellerin Minna Funk. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir nehmen Sie als Vertreterin einer jüngeren jüdisch-deutschen Generation eigentlich diese Resolution der Kulturinstitutionen war, die sich dagegen stellt, den BDS komplett zu verdammen.
Mich jetzt selbst wundert dieses Verhalten gar nicht. Warum auch? Ne? Also selbstverständlich lassen sich die Deutschen ihre Kritik an Israel nicht verbieten. Aber noch schlimmer wird es für sie offensichtlich, wenn sie für diese Kritik nicht mehr bezahlt werden. Denn darum geht es ja eigentlich in dem Bundestagsbeschluss. Sagen kann ja jeder, was er will. Und das hat man ja auch in den letzten Tagen gesehen. Ne? Also von Aßmann über Zuckermann bis Schüler Springorium. Sie durften sich alle äußern und dazu wurden dann wieder so tolle Bilder von israelischen Soldaten und leidenden Palästinensern über die Artikel geknallt. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist ja Folgendes. Nämlich, dass die Antisemitismusdebatte in den letzten Jahren enorm ins Zentrum gerückt ist, ja. Und es führt auch dazu, dass sich jeder Einzelne mit seinem eigenen Antisemitismus auseinandersetzen muss. Das erste Mal in seinem Leben. Die letzten 75 Jahre war es ja noch ganz einfach, nämlich solange ich nicht sagte, Juden ins Gas, war ich kein Antisemit. Und das hatten sich die nichtjüdischen Deutschen irgendwie sehr schön zurechtgelegt. Doch dann kamen natürlich in den letzten Jahren die jungen Juden der dritten Generation, und zwar aus den von ihren Eltern und Großeltern verbarrikadierten Wohnungen, und haben den Deutschen erklärt, was eigentlich alles antisemitisch ist. Und das ist nämlich ziemlich viel. Und dazu gehört auch diese unsägliche Obsession mit einem Land, das gerade mal so groß wie Hessen ist. Und wenn man als Jude in Deutschland aufwächst, dann hat man alles gehört, ja, also von dem Vergleich, dass Juden die neuen Nazis seien, bis zu emotionalen Reden, die sich irgendwie um das Leid der Palästinenser drehen. Aber eins ist total wichtig zu verstehen: Deutsche Antizionisten interessieren sich nicht für das Leid der Palästinenser. Deswegen geht es ihnen ja auch immer noch so dermaßen beschissen, und zwar nicht nur in Israel, sondern in allen arabischen Ländern dieser Welt.
Aber vielleicht nochmal zurück zu BDS, ne? Zu dieser Bewegung Boycott, Divestment and Sanctions, die ja so ein bisschen im Mittelpunkt der Debatte steht. Ist auch nicht ganz neu, darüber reden wir ja schon seit einigen Jahren, und diese Bewegung spaltet auch ganz sicherlich die Szenerie. Das wäre für Sie eine eindeutig antisemitische Bewegung?
Ja, selbstverständlich.
Ohne?
Also da gibt es gar keine.
Ohne Einschränkung?
Für mich völlig ohne Einschränkung. BDS ist Absolut, zutiefst antisemitisch, wenn man da in die Charta guckt und wenn man irgendwie sich durchliest, was da gefordert wird. Und also generell auch überhaupt Boykott zu fordern eines Landes oder einer Personengruppe, ich habe da überhaupt gar kein Verständnis für.
Sie wird als eine sehr vielfältige Bewegung beschrieben, wo es auch durchaus, ich sag mal, Stimmen gibt, mit denen man seriös diskutieren kann, wenn es um die Kritik an zum Beispiel der israelischen Siedlungspolitik geht und Ähnlichem.
Also ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass es Israelis gibt, ja, die sich dem linken Spektrum zuordnen. Und davon gibt es ja ganz viele in Israel, ja. Und in Israel wird mit ziemlich hartem Lingo über die politische Situation gesprochen. Und da gibt es ja auch ganz viele, die sich sozusagen, also die selbst sozusagen Teil von BDS sind oder sich irgendwie als BDS-nah sehen. Und ich glaube, was die Leute wirklich verstehen müssen, ist, dass man sich keinen Begriff davon macht, wie in Israel über die politische Situation gesprochen wird, wenn man progressiv ist. Ja, sowas wie öffentlich auf die israelische Fahne zu kacken, ist seit vielen Jahren Standard. Es braucht wirklich niemanden, der Israel dazu auffordert, die eigene Politik zu hinterfragen. Trotzdem ist es super wichtig zu verstehen, dass es einmal die Sprache und die Art und Weise und die Kommunikation zur israelischen Politik innerhalb Israels gibt, auch von Israelis. Und dann gibt es Deutschland. Und da muss man sich ganz ernsthaft fragen, warum? Warum diese Obsession mit Israel? Es gibt wirklich große innenpolitische Probleme, die gerade Juden betreffen, die theoretisch im Zentrum stehen müssten.
Also Antisemitismus, der Alltag, der antisemitische Alltag, Angriffe, Überfälle, all das, meinen Sie?
Ja, also zum Beispiel, ich meine, da muss man ja nur irgendwie an diese aktuelle Umfrage erinnern, ja. Also 81% der Deutschen glauben, ihre Großeltern und Urgroßeltern hätten nichts von der Judenvernichtung gewusst, ja. Und das interessiert offensichtlich niemanden in diesen hohen Positionen. Denen ist es viel wichtiger, den einzigen Zufluchtsort für die übrig gebliebenen 10 Millionen Juden auf dieser Welt kritisieren zu dürfen und dafür dann auch noch Geld zu bekommen. Verstehe ich nicht.
Dennoch gibt es ja auch von ganz seriösen Gesprächspartnern einfach den Vorwurf einer gewissen Zensur. Also Wissenschaftler, Künstler berichten davon, selbst boykottiert zu werden, wenn sie sich kritisch gegenüber der israelischen Politik äußern oder den BDS eben nicht komplett ablehnen. Das wird ja auch so ein bisschen aus dieser Initiative Grundgesetz 5.3 deutlich, dass man da eben nicht mehr jeden Gesprächspartner, nicht mehr jeden Künstler einfach so einladen kann, wenn er eben, wie gesagt, den BDS nicht komplett ablehnt. Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich im Kulturbetrieb gemacht in Deutschland?
Dass bei Israel der Spaß aufhört. Ja, also jeder glaubt einfach, den Israel-Palästina-Konflikt lösen zu können und vor allem auch lösen zu müssen, ohne jemals dort gewesen zu sein und ohne irgendwas zu wissen. Und mich wundert das sehr. Mich wundert eben auch diese Obsession mit diesem Thema. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, warum es passiert, warum es auch in Deutschland ganz stark sozusagen um dieses Thema geht, und zwar ja auch nicht erst heute. Und ich glaube, es liegt ganz doll daran, dass man sich unbedingt mit diesem vermeintlichen Leid der Palästinenser identifizieren möchte, um aus dieser Rolle des Nazi-Enkels rauszukommen. Und ganz ehrlich, alles, was ich dazu sagen kann, ist: Es gibt kein Entkommen aus dieser Rolle, weil es ist keine Rolle, ja? Also, das sind durch die Bank weg Nachfahren von Tätern. Sie können alle sagen, was sie möchten. Das haben sie die letzten, das machen sie seit Jahren. Sie schreiben darüber, sie sagen, was sie wollen. Es ist doch auch in den letzten paar Tagen passiert. Wo ist denn die Meinungsfreiheit in Gefahr? Ja, okay, man darf niemanden einladen und mit staatlichen Fördermitteln jemanden bezahlen, der das Existenzrecht Israels abspricht, der zum Boykott Israels aufruft. Finde ich für Deutschland absolut legitim. Man darf nicht vergessen, dass gerade in der Nachkriegs-BRD vielen Juden dieser Antizionismus das Leben gekostet hat. Ja? Und man hat sie in Angst und Schrecken versetzt. Immer mit dabei die wehende Fahne der Gerechtigkeit. Wenn man sich damit auseinandersetzen will, dass es eine Kontinuität ist und dass auch Antizionismus eine unfassbar krasse deutsche Nachkriegskontinuität ist.
Andererseits ist diese BDS-Debatte ja international, ne? Sie ist ja global. Also wir haben das erlebt bei dem Philosophen Achille Mbembe. Jetzt schaut man sich die Unterschriftenliste jetzt auch aktuell an bei dieser Initiative Weltoffenheit, wie sie heißt. Eine jüdische Stimme zum Beispiel wie Leontine Meyer van Mensch, die hat holländische Wurzeln, ist jetzt Chefin der völkerkundlichen Sammlung in Leipzig und Dresden, war Programmdirektorin des Jüdischen Museums in Berlin, Moshe Zimmermann, der Politikwissenschaftler aus Israel. Also es gibt da ja auch viele Stimmen außerhalb Deutschlands.
Genau, der ist ja Israeli. Israelis, dass sich Israelis sozusagen an die Seite der Initiative stellen, das ist doch aber, also wer irgendwie in Israel war und sich mit der israelischen Gesellschaft auskennt und sich mit der israelischen Linken auskennt, nochmal, die Sprache und die Art und Weise, wie über die Besatzung und die politische Situation gesprochen wird, es gibt keine, so hart darüber gesprochen wird wie in Israel selbst. Was diese Israelis aber nicht verstehen ist, dass diejenigen, die vor allem nicht jüdische Protagonisten, die ihnen da zur Seite springen und genauso in diesen Chor sozusagen mit einstimmen, dass die aber sich im Gegensatz zu den Israelis nicht für die Palästinenser interessieren, sondern dass sie vermutlich in den meisten Fällen antisemitische Vorurteile haben, die sie nicht anders ausleben können. Ich meine, das ist ja auch nicht verwunderlich. Es gibt ja ein großes Problem sozusagen. Antisemitismus ist seit dem Holocaust verboten. Keiner darf Antisemit sein, keiner will Antisemit sein, keiner ist Antisemit. Und trotzdem haben sie alle antisemitische Vorurteile, und zwar der größte Teil davon. Und wenn sie sich dann sozusagen völlig obsessiv mit diesem Miniland beschäftigen, in dem es politische Probleme gibt, ja. Dieses Land gibt es aber erst seit 70, 75 Jahren, ja. Warum gibt es dieses Land? Weil Deutschland für die Vernichtung der europäischen Juden gesorgt hat. Israel würde es in dieser Form heute so nicht geben. Ja, es gab eine zionistische Bewegung, auch schon vor dem Holocaust. Warum gab es diese zionistische Bewegung? Weil es Pogrome gab in Osteuropa und weil Juden seit 2000 Jahren als Diaspora-Juden in Gefahr sind und sich immer sozusagen in Gefahr sehen müssen, ermordet, geschlagen, verurteilt, diskriminiert zu werden. Und dann gibt es jetzt ein Land, was es erst seit 75 Jahren gibt und was nicht perfekt ist. Dieses einzige Land für diese gerade mal 15 Millionen Juden auf der Welt, wovon selbst 7 Millionen in Israel leben. Und das ist jetzt alles, worum sich die Leute drehen. Und das ist der große Fokus, den sie haben in dieser Welt. Es ist absurd.
Männer Funk, Schriftstellerin über die sich zuspitzende Debatte um die Boykottbewegung BDS. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Gerade ging es uns schon um die BDS-Bewegung und wir bleiben bei kontroversen Debatten. In Großbritannien erleben wir gerade eine prominente Kolumnistin, nämlich Julie Burchell, die ihren Buchvertrag verloren hat, weil ihr unangemessene Äußerungen vorgeworfen werden. Da treffen offenbar unversöhnliche Welten aufeinander und die Debatte um Begriffe wie Political Correctness zum Beispiel oder der sogenannten Cancel Culture ist wieder voll da. Robert Rottifer in London. Warum hat eine prominente Autorin wie Julie Burchell ihren Verlag verloren?
Ja, also die Sache begann wie so oft in letzter Zeit auf Twitter mit einer kleinen Auseinandersetzung zwischen Julie Burchell und einer jungen muslimischen Journalistenkollegin. Ich muss das in diesem Fall erwähnen, dass es eine muslimische Journalistenkollegin war, denn es ging eigentlich ja in dieser Auseinandersetzung um das Thema Pädophilie, aber Burchell hat in dieser Auseinandersetzung dann Aisha, die dritte Frau des Propheten Mohammed aus dem Koran, ins Spiel gebracht und behauptet, die muslimische Kollegin verehre einen Pädophilen, also Mohammed, hätte also sozusagen als Muslima von Grund auf kein Recht, über Pädophilie zu urteilen. Und das ist der Stein des Anstoßes.
Also es klingt nach einem sehr grundsätzlichen Angriff, ne? Und dann reagierte der Verlag?
Ja, der Verlag hat darauf reagiert, indem er angekündigt hat, das Buch dann doch nicht herauszubringen, das Julie Burchill dort im Frühling veröffentlichen hätte sollen. Im Statement wurde gesagt, wir stehen mit Leidenschaft zur Redefreiheit und haben immer schon Autorinnen und Autoren mit kontroversen Ansichten veröffentlicht. Little Brown heißt der Verlag, ehrenwerter Verlag, der das herausbringen hätte sollen, aber Burchills Ansichten zum Islam seien weder von einem moralischen noch einem intellektuellen Standpunkt her vertretbar. Sie habe in Bezug auf Religion und Rasse eine Grenze überschritten und ihr Buch sei nun eben untrennbar mit diesen Ansichten verbunden. Daher könne der Verlag es eben nicht wie geplant veröffentlichen.
Es wurde ja angekündigt, interessanter Titel, Welcome to the Woke Trials. Also ja, genau. So frei übersetzt, so vielleicht willkommen zu den woken Prozessen. Also dieser Begriff Woke, ich glaube, der hat es ja auch nach Deutschland geschafft. Der drückt ja etwas ganz Besonderes aus, ja. Was die Idee hinter dem Buch.
Ja, ist interessant. Ich weiß nicht, ob Sie das hören, aber gerade in dem Moment, wo Sie Woke gesagt haben, beginnt es auf mein Dachfenster zu trommeln, der Regen. Denn es ist tatsächlich ein Thema, das irgendwie die Himmel zum Einstürzen bringt. Woke könnte man als erwacht übersetzen, ist eine Reizvokabel der laufenden Kulturkämpfe und bezeichnet so die Forderung der jungen Linken nach der öffentlichen Ächtung von allen Dingen, die inkorrekt sind, also mutmaßlich rassistisch sind, sexistisch sind, homophob, transphob. Und da gibt es eben die Culture Wars, die Kulturkriege rund um die sogenannte Cancel Culture, also wo Leute, die sich gegen diese Woken, diese Normen vergehen, sozusagen, wo denen der Mund verboten wird. So in ungefähr in diese Richtung geht der Diskurs von der einen Seite und von der woken Seite wieder umgekehrt, geht dieser Diskurs in die andere Richtung, dass gesagt wird, also diese Leute, die sich hier beschweren, die haben ja sowieso die Definitionsmacht, sind sozusagen wie Julie Burchill sowieso berühmte Journalistinnen. Und in diesem Fall ist das eben jetzt schon interessant. Also dieses Buch hieß Welcome to the Woke Trials. Also es ist ein Buch, wo es genau um solche Auseinandersetzungen gehen sollte. Man könnte schon sagen, dieser Verlag wusste ja ganz genau, wen man da engagiert und was für Ansichten Julie Burchill vertritt, nämlich auf welcher Seite sie da steht. Und nichts anderes hat sie eigentlich in dieser Twitter-Auseinandersetzung gemacht, als genau diese Rolle zu erfüllen, die sie auch in diesem Buch spielt.
Ja, das fragt man sich schon. Ne? Der Verlag hätte das doch an können, wie Sie es gerade beschrieben haben. Die wissen auch ganz genau, wen sie da unter Vertrag nehmen. War das eine bewusste Provokation oder ein Versuch, das vielleicht doch noch veröffentlichen zu können oder selbst irgendwie als relativ kleiner Verlag ins Gespräch zu kommen?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Eiertanz. Sehr viele Leute gefallen sich in der provozierenden Pose und da kommt aber irgendwie der Punkt, wenn der Punkt überschritten ist, wo es dann geschäftsschädigend wird, dann zieht man sich davon zurück und ist plötzlich empört. Und meiner bescheidenen Meinung nach, wenn ich jetzt subjektiv kurz sein darf, ist das von allen Seiten ein schönes Beispiel einer gewissen Doppelmoral. Der Verlag spekuliert genau mit diesem Reiz, auch vielleicht gegen die Political Correctness anzuecken, das ja auch modern ist. Julie Burchill tut das auch. Und dann irgendwann gibt es dann Stellen, also zum Beispiel Julie Burchill wurde sehr viel Transphobie vorgeworfen, ein Thema, das jetzt in der Auseinandersetzung um J.K. Rowling, aber auch um Julie Burchills Journalistenkollegin Suzanne Moore, von der wir im Fazit gehört haben, glaube ich, letzte Woche auch, von deren Fall, die jetzt nicht mehr im Guardian Kolumnen schreibt. Also es gibt bestimmte Themen, Reizthemen, mit denen wird provokant gespielt und es gibt natürlich auch Momente, wo die Stimmung so weit umschlägt, dass der Verlag, der selbst damit Bücher verkaufen wollte, auch wieder nicht damit assoziiert werden will. Andererseits wieder ist doch die Doppelmoral auch von Seiten Julie Burchills, dass sie sich jetzt auch geriert, wie viele dieser Leute, als eine einsame Kämpferin für die Redefreiheit, wo doch eigentlich in Großbritannien eine konservative Regierung sitzt, die selbst eigentlich einen ähnlichen Standpunkt vertritt wie sie selbst. Also ich würde vielleicht noch abschließend hinweisen auf die Rede der Ministerin für Frauen und Gleichbehandlung, Liz Truss, der konservativen britischen Regierung, die sich erst diese Woche gegen die modische Identitätspolitik ausgesprochen hat. Also insofern ist Julie Burchill keine einsame Kämpferin, sondern ganz nah an der Regierungslinie.
Also kann man da einfach, ich sage mal, die Hände in den Schoß legen und die Situation beobachten, bei Twitter beobachten, bei Facebook beobachten und sagen, ja, das ist halt eine bestimmte Streitkultur, die manchmal vielleicht ein bisschen ausartet und vielleicht auch einen gewissen Entertainment-Faktor hat. Ja, also wir leben das ja gerade in England. Es gibt eine andere Streitkultur vielleicht auch, ne, wo man auch ein bisschen mit härteren Bandagen auch streitet miteinander, auch was das Vokabular angeht. Oder ist das wirklich eine immer tiefer werdende Spaltung?
Es ist schon eine tatsächlich eine wichtige Spaltung, wo es auch zu ganz neuen Koalitionen kommt. Also Leute wie Julie Burchill, die sich als militante Feministin definiert zum Beispiel, findet sich im Fahrwasser mit der Rechten wieder, während zum Beispiel die junge Linke in Spaltung mit anderen Teilen, zum Beispiel der älteren Linken, sich befindet. Und es geht schon, wie in diesem Fall, dann doch um ganz wichtige Sachen. Weil wenn zum Beispiel, wenn es um sowas wie Islamophobie geht, dann sind das doch auch Themen, die auch handfeste Konsequenzen im Leben haben. Und das heißt, es wird hier auch durchaus mit Feuer gespielt in diesen Auseinandersetzungen.
Und Begriffe wie Cancel Culture und Political Correctness, ich glaube, darüber könnte man, noch stundenlang weiter diskutieren. Aber man braucht ja Arbeitsbegriffe.
Das stimmt.
Ja. Inwieweit nutzen Sie diese Begrifflichkeiten?
Immer mit Anführungszeichen.
Haben wir vielleicht jetzt gehört im Radio.
Ja, immer so genannt dazu sagen.
Robert Rottifer in London über einen Streit um eine berühmte Kolumnistin, nämlich Julie Burchill, die jetzt also einen Buchvertrag verloren hat. Ich danke Ihnen sehr.
Danke.
Was mir heilig ist.
Und das erzählt uns heute die Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper.
Was mir heilig ist. Stille. Ich brauche jeden Tag eine Zeit und einen Raum, also in fast so spiritueller Dimension, wo ich allein sein kann und mich konzentrieren kann, fokussen kann. Was mir sehr wichtig ist und was mir sehr heilig ist, ist mein Spaziergang fast täglich im Central Park um das Wasserreservoir herum. Jetzt in Corona-Zeiten ist es wirklich ein magischer Ort, diese Wasserfläche. Man sieht dort die Reflexion der Skyline auf der einen Seite im Süden und im Norden die Reflexion der Bäume. Und es ist ein wunderschöner Gang, wo ich mich auch so konzentrieren kann, fokussen kann, tief atmen kann. Gerade in diesen Corona-Zeiten kann man da gut tief atmen, auch ohne Gesichtsmaske. Und es ist einfach wunderschön, so die Gedanken dort fliegen zu lassen.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Das Chanson, also das Lied an sich, ist in der Lage, spezifischer zu sein und Traurigkeit und Revolution auszudrücken, Einsamkeit auszudrücken, Liebe auszudrücken, Trost auszudrücken und Trauer auszudrücken. Na gut, ich gehe ganz gerne mal auf den Weihnachtsmarkt, aber die sind ja leider Gottes alle abgesagt in diesem Jahr. Aber ansonsten ist der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und die Knackwurst oder die Bratwurst ist immer ein Heiligtum gewesen. Ich bin nicht Mitglied der Kirche und habe auch keine Intention, mich da noch mal wieder einzuschreiben. Ich finde es immer noch furchtbar, dass die Frauen überhaupt keine Rechte haben in der katholischen Kirche. Das Dogma der Beichte und auch der Reichtum des Vatikans. Mit all diesen Dingen bin ich leider überhaupt nicht friedlich und bin somit nicht Mitglied der Kirche. Ich denke wieder mal, was Schönes wie vielleicht eine Ente, vielleicht nochmal ein Truthahn mit viel Gemüse dabei. Aber keiner von uns ist jetzt so schwer. Insofern könnte das auch sich nochmal umwandeln in einen Plan, Fisch zu machen. Einen schönen Weihnachtsfisch.
Ute Lemper auf die Frage, was ihr heilig ist. Und morgen fragen wir die Schauspielerin Thelma Boabeng.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und ja, Thomas Jedicke.
Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke hat den neuen Leiter des Thomanerchores und Kantor der Thomaskirche zu Leipzig, Andreas Reitze, als Glücksgriff gewürdigt. Der 45-jährige Schweizer Kirchenmusiker und Chorchef war zuvor in einer Sondersitzung des Stadtrates einstimmig gewählt worden. Er erhielt 49 von 49 abgegebenen Stimmen. Reitzle soll im September 2021 auf Thomaskantor Gotthold Schwarz folgen, der Ende Juni 2021 aus dem Amt scheidet.
Er hat vor allen Dingen eine wirklich hinreißende Gabe, mit den Jungs umzugehen. Er hat ein reichhaltiges probenmethodisches Repertoire, aber natürlich auch breite musikwissenschaftliche, theologische und interpretatorische Kenntnisse und Erfahrungen. Er ist ja sehr breit aufgestellt in dem, was er bisher gemacht hat. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorchester, absolut souverän. Und das im Gesamtpaket hat die Auswahlkommission und vor allen Dingen auch die Expertinnen und Experten vollends überzeugt.
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte, die Stadt erwarte von Reitzle neue musikalische Impulse. Reitzle ist der 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach, der den 1212 gegründeten Thomanerchor 27 Jahre lang leitete. Ein zentraler Protagonist einer von IS-Gräueltaten handelnden Podcast-Serie der New York Times hat sich als Lügner entpuppt und die renommierte US-Zeitung in Verlegenheit gebracht. Die 12-teilige Podcast-Serie Caliphat beruhte zu großen Teilen auf Schilderungen von Cherosseh Chaudhry alias Abu Huzaifa, der in der Produktion von angeblichen Schreckenstaten berichtete, die er in Syrien im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat begangen haben wollte. Im September nahm ihn jedoch die kanadische Polizei unter dem Vorwurf fest, die Taten frei erfunden zu haben. Die New York Times setzte daraufhin ein internes Ermittlungsteam auf die Sache an. Nach eingehender Prüfung fiel Chaudhrys Geschichte schnell in sich zusammen. Die Affäre hat weitreichende Folgen, zumal Caliphat mit einem Peabody Award bedacht wurde, einem amerikanischen Preis, der für herausragende Geschichten in Film, Radio und Online-Medien vergeben wird. Zudem landete Caliphat in der Finalrunde für einen Pulitzer-Preis. Der französische Modelagent Jean-Luc Brunel ist in Paris in Untersuchungshaft genommen worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Epstein-Affäre Ermittlungen gegen ihn wegen Vergewaltigung von Minderjährigen und sexueller Nötigung aufgenommen. Brunel wird zudem verdächtigt, für den amerikanischen Milliardär Jeffrey Epstein junge Mädchen kontaktiert und organisiert zu haben. Epstein, der sich im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis tötete, war in den USA wegen Missbrauchs dutzender minderjähriger Mädchen angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, zusammen mit Komplizen einen Sexhandelsring aufgebaut zu haben.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Musik kann ja bekanntlich politische Bewegungen ordentlich motivieren. Und auch in der belarussischen Protestbewegung gibt es ein Lied, das die Menschen verbindet. Es wurde zu einer Hymne. Sabine Adler hat ihn gehört. Hey, la, 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 la,
kurz vor ihrer Verhaftung sangen der Präsidentschaftskandidat Viktor Babariko, sein Sohn Eduard und Maria Kolesnikova, die Babarikos Wahlkampf leitete, noch vergnügt dieses Lied, das schon seit Jahren der Song der Opposition ist. Eine Woche nach der gefälschten Wahlauszählung erklangen auf den Demonstrationen der Ruf G in Richtung Alexander Lukaschenko, der den Wahlsieg an sich gerissen hatte. Und wieder wurde der Song Tri Cherepachi, drei Schildkröten, angestimmt. Pavel Latuschko, der ehemalige Kulturminister, der die Regierung aus Protest verlassen hat, stand in der Menge und rief und sang mit. Leute aus der Kulturszene waren die Pioniere der Protestbewegung gegen die Gewalt des Staates. Es waren die Theater, zuerst das Janka Kupala Theater, dann das Grodno Theater, das Mogilewski Theater, Musiker, Komponisten, Schriftsteller. Die Künstler, zum Beispiel die Schauspieler, sind entlassen worden, als sie die Gewalt kritisierten. Artisten wurden entlassen, просто за свою позицию. Studentinnen und Studenten versammelten sich im Treppenhaus der belarussischen staatlichen Universität für Informatik und Radioelektronik. Auch sie sangen die Tri Cherepachi. Wie das Lied von den drei Schildkröten ist auch der Wolny Chor, der Wellenchor, ein Phänomen dieser Proteste. Ganz überraschend taucht er mal in der Metro, mal im Einkaufszentrum auf. Das Ensemble trägt immer Maske, denn die Sängerinnen und Sänger wollen nicht erkannt und natürlich nicht festgenommen werden. Die Musiker treten auf den Höfen und Hinterhöfen auf, wo sich die Leute zusammenfinden. Dafür sind schon Hunderte ins Gefängnis geworfen worden, sagt der Ex-Kulturminister Latuschko, der auch Botschafter in Frankreich und Spanien war. Heute gehört er zum Koordinierungsrat und Antikrisenstab der Opposition, die sich in Warschau auf die Regierungsübernahme vorbereitet. Zum Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl leitete er das älteste Theater in Belarus, das Janka Kupala Theater in Minsk. Als Kulturminister wollte ich zweimal zurücktreten, wegen der Zensur und den Repressionen. Das wurde abgelehnt. Ich gebe zu, ich bin nicht bis zum Äußersten gegangen. Als die Proteste begannen, kamen eines sehr frühen Morgens die ersten Leute aus den Gefängnissen und zeigten ihre Verletzungen, wie man ihnen mit Knüppeln ins Kreuz geschlagen und die Knochen gebrochen hat. Und als Männer und Frauen von Vergewaltigungsversuchen mit Polizeiknüppeln berichteten, war es bei mir soweit. Das haben Leute erlebt, die absolut friedlich protestiert hatten. Gegen die Polizeigewalt trat der NRM-Gitarrist Pete Pavlov an. Singend schritt er auf eine festgeschlossene Reihe von Sicherheitskräften mit Helmen und Schutzschäden zu. Ein Bild von ikonischer Bedeutung. Der Musiker mit der Gitarre vor einer Übermacht der Polizisten. Auch er sang von den drei Schildkröten. Schon nach den Wahlen 2011 wurde der Song bei Protestkundgebungen angestimmt. Er stammt von Lavon Wolski, dem Bandleader von NRM, die in den 1990er Jahren die populärste Band überhaupt in Belarus war. Und es war ihr größter Hit. Lavon Wolski schrieb Text und Musik, verließ zwischenzeitlich die Gruppe, die aber zu den Protesten in diesem Sommer wieder zusammenfand. Jetzt gelten die drei Schildkröten auf jeden Fall als Volkslied, für viele auch als Hymne. Die Tri Cherpachi sind ein Muss bei den Hoffesten in Minsk, wo sich die Menschen versammeln und in kleinen Gruppen zu Demonstrationen starten, die seit August ununterbrochen stattfinden. Das Lied hat, wie der Wolny Chor, der Wellenchor, eigentlich keine politische Aussage. Die drei Schildkröten sind selbstironisch. Auf Belarussisch wird erzählt, dass die Welt auf den Panzern von drei Schildkröten ruht. Dieser Unsinn erinnert die Menschen an die Lügen des Diktators Alexander Lukaschenka.
Ausgerechnet ein Lied über drei Schildkröten und wie es also zu einer politischen Hymne in Belarus werden konnte, das hat uns Sabine Adler erzählt. Ins Museum gehen, in eine Ausstellung, das heißt im Moment nur eins, ins Internet gehen. Man kann das technisch so lala machen oder aber man hat einen gewissen Anspruch. Und den darf man beim Privatmuseum Barberini in Potsdam unterstellen. Gegründet vom SAP-Gründer Hasso Plattner ist es bei den Privatmuseen mit seinen spektakulären Ausstellungen, viele basieren auf der Plattner-Sammlung, inzwischen in die erste Reihe gerückt. Und beeindrucken wollen die Potsdamer diesmal mit einer Ausstellung mit impressionistischen Gemälden aus dem Russland des 19. Jahrhunderts. Große Namen dabei, aber nun bleibt es eben klar bei der digitalen Variante. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, hat sich das Ganze angeschaut. Ist der digitale Rundgang gelungen?
Na, es ist erstmal sehr schön gemacht. Man wird über einen sehr ausführlichen Prolog an die Thematik der Ausstellung herangeführt, mit sehr viel Text einerseits, aber eben auch schon hier Großaufnahmen von Gemälden, Audio- und Videoelementen, die man anklicken kann. Und am Ende können Sie dann eben virtuell durch die Ausstellungsräume hindurchgehen. Sie können sich durchbewegen und die einzelnen Bilder in ihrer Hängung ansehen, heranzoomen, sie hochaufgelöst betrachten, dann aber auch wieder zurück und vielleicht nochmal zurückgehen in den nächsten Raum oder den vorigen. Das ist schon recht spektakulär und aufwendig gemacht. Und es ist eigentlich, unnötig zu sagen, natürlich trotzdem was völlig anderes, als wenn Sie sich auf dem Weg zu einem Museum machen, sich dort dann ein, zwei Stunden aufhalten und wieder nach Hause gehen. Also Ausstellungen mit diesem Ganzen drumherum sind natürlich eine Erfahrung mit allen Sinnen. Und ich glaube auch nicht, dass das Barberini jetzt das online macht, um den Leuten zu signalisieren, bleibt doch künftig bitte immer zu Hause.
Ja, das glaube ich auch nicht. Zumal ja auch Tickets verkauft werden müssen. Irgendwann wird das Museum Barberini ja auch wieder Ticketeinnahmen generieren müssen. Aber vielleicht nochmal zu dieser digitalen Lösung. Das heißt, man bewegt sich selber auch in einem virtuellen Raum als aktiver Besucher, als Spieler, hätte ich was gesagt?
Ja, quasi als Spieler ist es so, wie wenn Sie wirklich durch diese Räume hindurchgehen. Gleichzeitig kennen Sie das vielleicht von Google Maps, wo Sie durch Straßen sich hindurchzoomen können. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip mit diesen speziellen Grafiken, dass Sie also die Räume quasi als 3D-Imagination rundum im Panorama völlig frei erkunden können. Und dann natürlich andererseits haben Sie bei diesem Heranzoomen an die Bilder eben nicht dieses Moment, dass Sie gleichzeitig die Beschriftungen dieser Bilder sehen können. Also das müssen Sie sich extra dazu klicken. Aber es ist eine relative Freiheit, ja. Und ich denke, dass das in jedem Fall eine sehr sinnvolle Ergänzung ist zu dieser Ausstellung. Aber andererseits ist sie auch technisch unglaublich aufwendig.
Und man kommt nah ran an die Bilder, kann wirklich die Texturen, die Strukturen gut erkennen?
Nein, ganz so gut wiederum nicht. Also so hochauflösend funktioniert das über das Internet natürlich nicht. Aber es gibt sozusagen einen Eindruck von dem Gestus, dem malerischen Gestus, von den Veränderungen, die natürlich diese Malerei auch im Laufe der Zeit durchläuft. Aber natürlich auch hier gilt, nicht zu vergleichen mit dem realen Erlebnis vor Ort.
Auch ein bisschen Imagepflege. Es ist ja ein Privatmuseum, das zurückgeht auf Hasso Plattner, der die Softwarefirma SAP gegründet hat, ein Milliardenvermögen mitbringt. Ist das auch ein bisschen Imagepflege für ihn als Softwareunternehmer?
Ich vermute eigentlich eher ganz praktische Gründe dahinter, dass sie das jetzt so aufwendig gelöst haben. Natürlich legt das Barberini generell in seiner Selbstbeschreibung, Selbstdarstellung immer Wert, dass es ein Hightech-Museum ist, also wirklich mit allerneuester Beleuchtungstechnik, allerneuester Klimatechnik. Es gibt eine riesige, super hochauflösende Videowand, wo tolle Künstlerfilme gezeigt werden können und so weiter. Aber hier spielen, glaube ich, andere Gründe mit hinein. So wie es derzeit aussieht mit dem Lockdown, wird diese Ausstellung in Potsdam möglicherweise überhaupt nicht für den Publikumsverkehr eröffnet oder nur sehr kurz. Und danach wandert sie dann gleich nach Baden-Baden ans Museum Frieda Burda. Und sie dürfte sehr viel Geld gekostet haben, wenn man sich also die hohen Leih- und Versicherungsgebühren für Kunst aus Russland anschaut. Und ich glaube, da sind Verlängerungen einfach kaum zu stemmen. Und ich denke, es wird von russischer Seite auch vielleicht gar nicht unbedingt erwünscht, dass so eine Ausstellung auch noch verlängert wird.
Dann beamen wir uns da mal rein in diese Ausstellung digital miteinander. Was macht russischen Impressionismus aus?
Ja, also am Anfang sind, das merken Sie auch gleich, am Anfang dieser Ausstellung sind die Einflüsse der Franzosen noch sehr stark. Viele dieser russischen Impressionisten oder russischen Realisten, je nachdem, wie man sie nennen will, haben teils lange Aufenthalte in Frankreich gehabt, haben dort intensive Freundschaften gehabt. Monet mit seiner Lichtmalerei gilt vielen als das große Vorbild. Gleich am Anfang eben dieses Gemälde auf dem Feldrhein, das Ilja Repin nach seinem mehrjährigen Frankreich-Aufenthalt dann zurück in Russland malt, seine Frau mit den Kindern auf einem sonnendurchfluteten Feld. Und überall können sie in dieser ersten Phase noch direkt eben weitere französische Vorbilder nachvollziehen. Litovchenko zum Beispiel malt seine Porträts noch stark unter dem Einfluss Manets oder Ivan Burlyuks Mädchen mit gelbem Tuch erinnert stark an den Pointillismus. Und auch später noch, als man sich dann schon ein bisschen weiterentwickelt, gibt es immer noch, wie bei Michail Larionov oder Natalia Goncharova, die sehr stark auf Farbe setzen eigentlich und fast schon expressiv malen, immer noch diese Anklänge an Postimpressionismus. Aber eben mit der Zeit besinnen sich diese Maler dann doch darauf, dass sie etwas ganz Eigenes wollen.
Und welche Motive malen Sie?
Das ist teilweise auch noch stark durch den Westen inspiriert. Sie sind ja weiterhin vernetzt, aber es gibt zwei signifikante Unterschiede. Also wir haben auf der einen Seite immer stark diese Plenär- und Landschaftsmalerei. Wir haben einige so Gartenmalerei oder Stillleben, was wir eben auch alles aus dem Westen kennen, zwar. Auf der anderen Seite kann man sagen, ihr Verhältnis zu den Kunstakademien ist ein völlig anderes, als wir es im Westen kennen. Da waren die Impressionisten die Rebellen, die sozusagen eine starke Abgrenzung forcierten. In Russland ist das anders. Dort möchte man einerseits natürlich trotzdem eine Art innere Bindung noch an diese Akademien halten, an denen man sehr lange ausgebildet worden war. Zum Beispiel fördern auch diese Petersburger Akademie oder die Moskauer Hochschule für Malerei teilweise sogar die französischen Studien, vergeben Stipendien und wollen quasi auch bei aller Ablehnung des Realismus trotzdem ihre einstigen Schüler nicht ganz aus den Augen verlieren. Und andererseits haben wir immer noch sehr starke religiöse Einflüsse. Das sehen wir auch bei Ilja Repin, zum Beispiel bei diesem berühmten Gemälde der Wolga, Treidler, wo das Erbarmen mit dem Leiden der verarmten Landbevölkerung beschworen wird, die zugleich wie das auserwählte Volk der Russen als Repräsentation dieses auserwählten Volkes erscheinen können. Oder bei Isaac Levitan, dem ja Meister der zweiten Generation, kann man sagen, mit seiner Landschaftsmalerei, wie er quasi fast Andachtsbilder der Verschmelzung von Heimat und Geistlichkeit so schafft. Und das sehen Sie quasi wie einen roten Faden durch die Mehrzahl der 80 Werke dieser Ausstellung. Porträts eben von Bauern, von Ikonenmalern, gottesfürchtige Landmenschen, etwa bei Kramskoy oder Markowski, die dann so von einer fast spirituellen Idee durchdrungen sind. Bis hin eben zu Malevich und ja den Anfängen der Abstraktion, wo das Bild als eine Art Lichtmetapher aufgefasst wird, eine immaterielle Situation, die so ein transzendentes Hinübergleiten in ja in eine bildlose Sphäre fast verkörpert.
Impressionismus aus dem Russland um 1900, digital auf der Seite des Potsdamer Museums. Barberini, Carsten Probst, unser Kunstkritiker, hat sich das angeschaut. So, und Tobias Menzel hat wiederum noch einmal die Feuilletons der vergangenen Woche durchgesehen.
Wer den schlecht gekleideten Melancholiker George Smiley als literarischen Superhelden etablieren konnte, der musste ein absolutes Gehör für menschliche Zwischentöne haben. Auch, aber nicht nur in der Spionage, schrieb Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung zum Tod des britischen Schriftstellers und Ex-Geheimdienstlers John le Carré. Holger Kreitling bezeichnete ihn in der Welt als Ankläger einer schäbigen, ehrlosen Welt. Le Carré hat sich und uns stets mit einem selbstironischen Ton erfreut, der besonders die eigene Haltung in Frage stellte. Die eigene Haltung in Frage stellen, eine Seltenheit in Zeiten, in denen viele meinen, es könne nur eine Seite den rechten Glauben haben, wie es Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung formuliert, weshalb sie sich dann in einer bedingungslosen Gegnerschaft mit anderen wiederfänden. Die mögliche Folge, ein erschreckend unzivilisiertes Verhalten, haben die Feuilletons dieser Woche dokumentiert. Das kritisierte mitunter das Maß verlieren, kennen Journalistinnen und Journalisten, schrieb Elisa Britzelmeier in der Süddeutschen. Beim Thema Humboldt-Forum sind die Emotionen besonders heftig, erst recht, wenn die Berichterstattung schlosskritisch ausfällt. Britzelmeier zitierte, passend zur digitalen Teileröffnung des Humboldt-Forums, aus einem Schreiben, das der am Schlosswiederaufbau beteiligte Architekt Thomas Albrecht an die Herausgeber der FAZ adressiert hatte. Anlass? Ein kritischer Artikel, den der Architekturexperte Niklas Mark über das Berliner Schloss geschrieben hatte. »Sie müssen Herrn Mark aus Ihrem Blatt entfernen«, habe Albrecht in dem Brief gefordert. »Entfernen ist ein großes Wort«, reagierte der FAZ-Redakteur Niklas Mark. »Man entfernt Unkraut. Man hat in Deutschland auch schon Journalisten entfernt. Damals, als das alte Schloss noch stand und auch als der Palast der Republik ihn gerade ersetzt hatte.« Mark versuchte sich in die eliminatorische Logik des Architekten Albrecht hineinzuversetzen. »Die Kommunisten haben das Schloss gesprengt. Jetzt entfernen wir den Palast der Republik und die verdammten Kritiker gleich mit.« Mit solchen Architekten ist es nicht so einfach, das Schloss als Ort eines demokratisch offenen Diskurses zu verkaufen. Auffällig ist, dass sich Thomas Albrecht in seinem Schreiben an die FAZ-Herausgeber eine echte Toleranz, ein tiefes Verständnis unseres Gegenübers, einen Respekt trotz verschiedenem Denken wünscht. Die Forderung, seinen Kritiker zu entfernen, also als respektvoll und tolerant begreift. Er sei ein kultivierter Mensch, behauptete auch der Immobilienverwalter Matthias Münze dem SZ-Journalisten Gerhard Matzig gegenüber. Das sieht Peter Kaczola Schmal, der Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, vermutlich anders. Denn Münze hat Schmal eben dort geohrfeigt. während einer nur online übertragenen Diskussion zu den städtischen Bühnen. Es ging um Abriss und Neubau, aber auch den Wunsch einiger, darunter Münze, das Frankfurter Schauspielhaus in seinem Zustand von 1902 zu rekonstruieren. Schmal wiederum, erläuterte Matzig in der SZ, sei nicht als Bannerträger einer restaurativen Architektur bekannt. Die Ohrfeige von Frankfurt zeige nicht den kultivierten Austausch unterschiedlicher Ansichten zur Ästhetik der Gegenwart, bemerkte Matzig augenzwinkernd. Er hatte sich den Tathergang in einem Video im Internet angesehen und mit Ohrfeiger und Geohrfeigtem telefoniert. Münze, der wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung angezeigt wurde, wehre sich und habe, so Matzig, seinerseits gegen das Museum Anzeige erstattet. Die Begründung des Rekonstruktionsbefürworters? Der Ohrfeigenclip, Teil einer 45-minütigen Aufzeichnung, zeige nicht die ganze Wahrheit. Zuvor habe Schmal, so Münze, ihn an den Haaren gezogen und zu Boden gezerrt. Die Ohrfeige sei also nicht die Aktion, sondern die Reaktion gewesen, im Affekt. Schmal sagt, Münze habe zuvor den Hausmeister des Museums in die Hand gebissen und versucht, einen Techniker mit einem Scheinwerfer zu schlagen. Außerdem habe Münze dem Direktor die Maske vom Gesicht gezogen und den Hausmeister angepustet. Es stehe Aussage gegen Aussage, schrieb Gerhard Matzig, der es sich allerdings nicht nehmen ließ, dem Rekonstruktionsaktivisten Münze indirekt, aber umso genüsslicher, die Leviten zu lesen. In jener fernen Vergangenheit, in die sich manch moderne Verächter am liebsten beamen ließe, hätte man sich nicht geohrfeigt. Man hätte gesagt, bitte fühlen Sie sich geohrfeigt. Das sollte man rekonstruieren. Vielleicht helfen ja wenigstens Musik und Weihnachten gegen die Spaltung der Gesellschaft. Jan Brachmann bescheinigte in der FAZ der Musik Ludwig van Beethovens, zu dessen 250. Geburtstag, nicht weniger als die Überwindung moderner Entzweiung. Und Thomas Assauer schrieb in der Zeit mit Blick auf Corona, Klimawandel, Weihnachten und Neujahr, es komme nun alles auf das gemeinsame Wünschen an, darauf, kollektiv eine Welt zu erhalten, in der individuelles Wünschen überhaupt noch möglich ist. Jean Le Carré wünschte sich übrigens eine geschrumpfte britische Monarchie. Der Autor hatte, so die SZ, dazu auch schon eine erste Idee. Ich würde die Queen aufs Fahrrad setzen.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons der vergangenen Woche, dieser gesamten Woche. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.